nehmen. Ich will dein Anbeter sein, dich loben, dich preisen, dich rühmen. Und das ist, was wir in diesen letzten Tagen des alten Jahres machen möchten. Herr, dir alle Ehre bringen, dich groß machen. Und ich habe ein gutes Wort heute für uns. Gott deckt einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Psalm 23. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Und du bereitest im Angesicht meiner Feinde eine Mahlzeit. Eine gute Mahlzeit. Halleluja. Gott bereitet uns ein Fest und er ladet uns ein. Kommt und lasst uns feiern. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Kommt und lasst es genießen, was der Herr gegeben hat. Und der Herr hat uns unheimlich viel gegeben im vergangenen Jahr. Wir sind gesegnet hier an dieser Stätte. Wir konnten uns ungehindert und friedlich versammeln. Wir konnten Gottes Wort hören. Wir haben die Freiheit des Heiligen Geistes gehabt. Wir haben keine Verbote, keine Gebote gehabt. Wir haben in der Freiheit, im Geist und in der Wahrheit den Herrn anbeten dürfen. Also im Angesicht unserer Feinde, der Schwierigkeiten, Probleme, der Kämpfe, was auch immer in diesem Jahr weltweit gewesen ist. Gott war gut zu uns. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wir haben noch einige Gottesdienste, bis wir diesen Sprung ins neue Jahr wagen. Am Freitag wird das Thema sein, Gott hat unsere Gebete erhört. Ich werde über den Zacharias predigen. Und der Dank Gott, dass Gott unser Gebet erhört hat und das Gebet von einem Simeon, von einer Hanna, von Menschen der Bibel. Gott ist ein Hörer der Gebete, also auch dein Gebet. Wenn du genau hinguckst, wir werden am Silvester Gottesdienst morgens Dank haben und wir werden Gott danken für das, was geschehen ist, was Gott getan hat. Eben Ezer bis hierher hat Gott uns geholfen. Das wird auch ein Grundgedanke sein am Silvester, ja, Abend nichts. Tags, wenn, dieses Mal haben wir ja um 10 Uhr Gottesdienst. Die Zeit vergeht, doch was bleibt, ist das Thema. Dann am Samstag wird das Thema sein, Gott geht immer mit uns mit, er lässt uns nicht allein, er begleitet uns. Sein Schutzengel ging uns voran, hat uns behütet und bewahrt. Wir leben immer noch, preis dem Herrn. Gott hat uns bewahrt. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Und dann am Montag, den 1. Januar, abends um 19 Uhr, da tanken wir voll Power, gehen wir mit Gott und dem Heiligen Geist ins neue Jahr. So, Gott deckt uns den Tisch, den Gabentisch. Wir kommen ja von Weihnachten. Der Gabentisch war gedeckt reichlich und wir hatten genug, mehr als genug. Wenn ich dran denke, was haben die armen Kinder manchmal gehabt? Gar nicht viel. Und die waren glücklich über so Holzspielzeug, was der Vater mal geschnitzt hat oder was auch immer war. Eben so Kleinigkeit. Wir, da müssen gleich 10 Spielsachen sein und gerade unheimlich viel groß. Meistens wollen die Kinder Computerspiele und all dieses Glimbim, das technische Zeug haben. Das ist gar nicht so gut. In aller Liebe, Gott segne die. Aber wir erleben, wie Gott einfach den Tisch deckt. Geschenke haben eine Botschaft. Das Fest hat eine Botschaft, Weihnachten hat eine Botschaft. Wir schreiben immer wieder Leute, Weihnachten ist kein christliches Fest. Weißt du, das sollte abgeschafft werden. Jesus ist am Weihnachten gar nicht geboren. Wie auch immer, Jesus ist geboren, das ist das Wichtigste. Wir haben bei uns in der Sowjetunion auch Leute gehabt, also die vor allem aus dem Usbekistan kamen. Da hieß es manchmal, also ich bin zu der Heuernte geboren. Oder zu der Kartoffelernte. Verstehst du? Hauptsache die Leute waren da und die sind geboren. Also was für Jahreszeit, Tag, das spielt jetzt keine Rolle. Aber Gott ist sehr präzise, mathematisch, arbeitet er ganz genau. Er ladet uns zu seinem Fest, er hat einen Termin festgesetzt. Gott hat für alles einen Termin. Für alles. Auch für den jüngsten Tag. So. Meine Botschaft ist, er deckt den Tisch, er ladet die Leute ein, verschickt die Einladungen, dann ruft die Leute an und sagt, komm zu meinem Fest oder komm zu der Fest zu der Hochzeit meines Sohnes. Aber es ist interessant, viele kommen gar nicht. Die haben dann tausende Entschuldigungen. Ich habe geheiratet, hat einer gesagt in der Bibel, in der Geschichte, die Jesus erzählt, ich habe einen Ochsen gekauft oder heute würde man sagen, ich habe ein Auto gekauft, dann muss ich mal eine Testfahrt machen. Oder andermal, ich habe ein Haus gekauft und das muss ich jetzt mal begucken und begutachten. Ich habe keine Zeit. Und heutzutage, Menschen haben so viel Technik, so viel Erleichterung, Lebenserleichterung. Wenn ich daran denke, meine Mutter hat noch ein Waschbrett gehabt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Das ist ein höchstens ein Museum. Aber so ein Waschbrett, verstehst du? Und heute hat man Waschmaschine, Mikrowelle und alles Mögliche. Ja, und keine Zeit. Keine Zeit. So, aber Gott ladet uns ein, Gott bereitet für uns Menschen ein Fest. Und als der Engel erschien den Hirten, euch ist heute der Heiland geboren in Bethlehem. Und geht hin und guckt es. Also sogar der liebe Gott schickt Engel, dass sie kommen und sehen sollen, was passiert ist. Gott will, dass du feierst, dass du dich freust, dass du glücklich bist. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und lasst uns fröhlich sein. Lasst uns mal sehen. Die Hirten haben gesagt, lasst uns sehen mal diese Geschichte, was dort alles passiert. Gottes Fest findet im Stall statt. Der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Herr aller Herren, kommt in einem Stall zur Welt, liegt in einer Krippe. Und Gott macht alles, damit die Menschen kommen, so einfach, so, ja, dass niemand sagen kann, das ist mir zu hoch gestapelt und das ist mir zu unangenehm, ich habe Angst. Jeder geht gerne im Stall und jeder weiß, wie es im Stall aussieht. Da ist ja nichts perfekt. Manche Leute möchten immer perfekt haben, vollkommen. Gott sagt, gar nicht so kompliziert, sei einfach, komm her zu mir. So, Gott sorgt für Freude, dass du Überfluss hast, dass du Spaß hast an deinem Leben, dass du dein Leben genießen kannst. So, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und deshalb, ich möchte Weihnachten und Ostern und Pfingsten, diese Feste ankündigen und sagen, das sind Freudenfeste, keine Trauerfeste, Freudenfeste. Jesus lebt, der Heilige Geist ist da. Oder er ist in den Himmel gefahren. Oder wir haben Sieg, sogar die Kreuzigung ist ein Freudenfest, vollbracht, es ist vollbracht. Wir sollen nur kommen und genießen. Die meisten Menschen, die können mit der Gnade, mit der Liebe Gottes, dass das alles umsonst ist, dass sogar noch alles im Stall ist, die können damit nicht viel anfangen. Viel zu niedlich, zu kindisch, zu kindlich. Hör mal, alles Große auf dieser Welt ist umsonst, ist einfach, ist unkompliziert. Sonne strahlt umsonst, seine Sonnenstrahlen, und die gibt so viel, dass wir es gar nicht verbrauchen können. Alles ist umsonst. Und unbezahlbar, unverkäuflich und auch gar nicht veräußerlich. Ihr wisst, da kommen die Kapitalisten, die wollen die Luft verkaufen, die wollen das Klima verkaufen und vermarkten, die wollen das Wasser verkaufen und vermarkten. Aber Gott hat das alles umsonst gegeben. Gott hat umsonst gegeben. Und das Gute, das Große, das, was unser Leben wirklich ausmacht, ist kostenlos und unerschwinglich eigentlich. Das könntest du gar nicht bezahlen, wenn du zum Beispiel Liebe. Du kannst Liebe kaufen, du kannst Sex kaufen, du kannst, was weiß ich, alles Mögliche dir kaufen, aber Frieden und Liebe, das kann man sich nicht kaufen, das kann man sich nicht verdienen. Es wird einfach geschenkt. Gott schenkt sich selbst, Gott sagt, das ist mein Sohn. Wer ihn annimmt, wer an ihn glaubt, der wird leben. Der Mensch war am Anfang seiner Existenz im Paradies. Gott legte das Paradies so schön an, dass es sehr gut war. Im Augenblick arbeite ich an dem Text, an der Schöpfungsgeschichte, das beschäftigt mich so stark. Gott hat alles gemacht und Gott hat auch Unkraut geschaffen. Gott hat sogar Mist gemacht. Entschuldigung, ich meine Bazillen, Viren, Bakterien, Gärungsprozess, Tag und Nacht. Und er sah das an und es war sehr gut. Alles, was Gott macht, was Gott tut, ist sehr gut, ihr Lieben. So, der Mensch war im Paradies, in diesem Lustgarten, Garten Eden. In Lukas Kapitel 8, Vers 11, da lesen wir, die Gäste waren eingeladen zu dem Fest, aber sie kamen nicht. Sie kamen nicht. Und es ist eine ganz verrückte Geschichte. Gott gibt nicht auf. Gott sagt, mein Haus muss voll werden. Egal wie. Mein Haus wird voll werden. Auch wenn sich alle ausreden und was Wichtiges vorhaben. Aber ich sorge dafür, dass mein Haus voll wird. Und weißt du, was der liebe Gott macht? Seid nicht erschreckt. Oder erschreckt nicht. Er sagt, geht an den Hecken und Zäunen an die Landstraße und nötigt die Leute reinzukommen. Weißt du, wenn die Christen, die Gläubigen und so weiter, so viele Entschuldigungen haben und Wichtiges zu tun haben, dann wird Gott eines Tages die Lumpen, die Gammler, die Hippies, die Penner sagen, bringt sie rein, damit mein Haus voll werde. Denn Gott ist nicht angewiesen auf die vornehmen Leute. Gott sagt, Hauptsache mein Haus wird voll und Gottes Haus wird voll. Gottes Liebe hat sich was kosten lassen damals, wie heute, immer wieder. Gott macht sich große Mühe um jeden einzelnen Menschen und er scheut keine Mühe. Er setzt alles dran. Kommet her und seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Seht und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Sein Haus soll voll werden, der hat sie alle eingeladen. Aber wenn ich komme, der hat schon, hat mein Vater gesagt. Wenn ich will, der hat ja schon. Die meisten kommen nicht. Und die wissen nicht, wie gut sie beim Heiland haben könnten, würden. Die wissen es gar nicht. Die meisten nehmen die Einladung nicht an. Wir haben mal Traktate gedruckt. Wollen wir nicht. Braucht man nicht. und so weiter. Da habe ich gedacht, ich muss mir was einfallen lassen. Dann habe ich 100 Markscheine gedruckt, aber nicht so normale, nur eine Seite bedruckt und auf der anderen Seite ein Traktat oder eine Botschaft. So, es war kein Falschgeld, aber ich habe diese 100 Markscheine auf der Straße verteilt. Nicht einmal das wollten die Leute. Die haben gedacht, da will man was rein, jemand reinlegen. Und manche Millionäre haben sich Spaß gemacht und sie haben Dollarnoten verteilt in der Stadt. Auch da sind die Leute, das ist eine Falle. Die Leute glauben, weißt du, was nichts kostet oder was umsonst ist, was geschenkt ist. Das ist also nichts wert. Eine Firma hat einen Test mal gemacht und ich habe diese Berichte gelesen. Da haben sie billige Ware gehabt, also praktisch aus der gleichen Produktion eine billige Ware und dann die andere, das Doppelte, verteuert. Und die Leute haben das teuer gekauft und dieses billige haben sie nicht genommen, weil die haben sich gedacht, das billige ist nichts wert. Aber es war aus der gleichen Produktion. Verstehst du? Die Leute wissen es oft nicht. Die denken, also das ist eine Falle für mich. Auch bei Gott, von Gott gegenüber. Die meisten nehmen das Angebot Gottes nicht wichtig und Gott ist traurig. Gott ist traurig. Weißt du, dieses Fest, das er so geplant hat, so viel investiert hat, er hat gemästet und geschlachtet und alles bestellt, das Programm gemacht. Und dann ist ein Flop. Da kommt keiner. Hast du schon sowas mal erlebt? Da hast du alles gemacht, was dich vorbereitet hast, was weiß ich, alles zurechtgerichtet, dich schön angezogen. Gott ist traurig, wenn sein Haus leer bleibt. Gott geht dann auf die Straße zu den Pennern, zu den Landstreichern, zu den Flüchtlingen. Weißt du, wir müssen uns nicht aufregen über die Flüchtlinge. Du solltest Lob und Dank sagen, dass sie kommen. Verstehst du das? Vielleicht ist das unser Missionsfeld. Wir gehen nicht mehr in die Mission. Wir missionieren nicht mehr. Aber jetzt kommt die Mission zu uns. Ich werde nie vergessen. Ich habe mal in Stuttgart, in der Jesus People Bewegung damals, bei den Altpietisten, das sind also so religiöse, gute, anständige Leute, die jetzt sehr fromm sind, nur so Betbrüder, nur Stündler nennen sie, die beten nur eine Stunde, also das waren die Stündler. Und da habe ich mal so einen Vortrag gehalten, also mit meinen Jesus People Leuten, da steht ein älterer Mann auf und sagt, wir tun Buße, Geschwister, wir müssen Buße tun. Wir sind nicht gekommen, Gott uns manchmal, und wir waren nicht so freudig und wir haben uns Gott nicht so hingegeben wie diese jungen Leute da. Verstehst du, die haben Jesus lieb, die kommen aus der Drogenszene, aus dem Gefängnis und so weiter. Dann schickt Gott uns diese Leute und wir müssen nicht entsetzen, sagt der alte Bruder. Jetzt kommen andere, weil wir es nicht wollten, weil wir es nicht würdig waren, weil wir es nicht angenommen haben. Gott schickt auf die Straße die Kranken, die Bettler, die kommen und die anderen sollen zu Hause bleiben. Also wer nicht will. Und das ist schade eigentlich um das Reich Gottes. Die Trotzköpfe, sie werden sich noch wundern. Plötzlich ist das Haus voll. Ja, die Hippies, die Gammler, die Blumenkinder von damals, ich denke nur, die Leute waren erstaunt, wo kommen diese Leute her? Und Gott liebt sie. Und Gott hat sie angenommen und sie waren so originell, so ehrlich. Ich werde nie vergessen, da steht ein Bruder auf, so ein junger Christ in Jesus Christus, steht auf und sagt, Gott, ich danke dir, du bist die größte Müllhalde des Universums, bei dir darf ich alles abladen. In Kiel habe ich evangelisiert und da sitzt in der Gemeinde, in der Zeltversammlung am Wilhelmsplatz, dort, wo wir waren mit dem Zelt, sitzt ein Hippie, plötzlich kommt der Heilige Geist auf den Hippie und er fängt dann, also Wuschelkopf, und fängt dann zu weissagen oder zu prophezeien, also da hat eine Schwester vorne eine Prophetie gebracht und der bringt die Auslegung und oder umgekehrt war das dann, auf jeden Fall die Auslegung, dann kommt ein Professor der Theologie sagt, das kann ich auch machen. Dieser Lümmel da, verstehst du, Gott bringt Lümmel in die Gemeinde und die Lümmel weissagen. Und die Lümmel prophezeien. Und die Lümmel legen die Zungensprache aus. Verstehst du? Dieser Lümmel, das Weib da vorne hat Lateinisch gesprochen und der Lümmel da hinten hat das wortwörtlich übersetzt. Ich lehre Latein hier an der Universität. Ich habe jedes Wort, ich hätte auch übersetzen können. Ich war nur nicht so schnell in der Leitung. Ich hätte sagen, warum haben sie es nicht übersetzt? Verstehst du? Aber der Junge bringt die Auslegung und dann sagt er, entschuldigen Sie, ich weiß gar nicht, plötzlich ist über mir was gekommen. Weißt du, der Heilige Geist kommt über Lümmeln. In aller Liebe. Die gar nicht wert sind. Die gar nicht verdient haben. Das ist, was Gott macht. Da kommen die Heiden. Und was ist passiert mit dem Apostel Paulus? Die Juden haben es von sich gewiesen. Und dann sagt er, gute Leute, ihr wollt's nicht, dann gehen wir jetzt zu den Heiden. Und legt euch nicht auf. wenn wir dann zu den Heiden gehen. Aber die haben sich aufgeregt und die Heiden waren so hoch erfreut, dass Gott sie angenommen hat, dass er ihnen zuhört und dass er sie errettet und erlöst. Die Landstreicher, die Lumpen, die Lümmels, die kommen. Also ich bin begeistert. Ich lege da keine große Achtung oder Respekt. Verstehst du, wer kommt? Dem Herrn ist jeder angenehm. Gott sieht die Seele, Gott sieht das Herz. Er sieht nicht das Äußere, die Bildung, ob einer eine Hornbrille hat oder nicht. Verstehst du? Gott achtet nicht auf das Äußere. Im Himmel werden es mehr Unwürdiges sein, als wir denken. Wie schreibt der Apostel Paulus im Korintherbrief? Das, was nichts ist, das hat Gott sich erwählt. Aber dass du zu Schanden machst, diese Pharisäer, diese Scheinheiligen, die Selbstgerechten, wir brauchen das nicht. Was? Wir haben schon das alles schon hinter uns. Du wirst erstaunt sein, wenn du im Himmel nicht finden wirst und wenn du im Himmel finden wirst. Was? Der Bettler, der dort an der Straße saß und bettelte, diese Pennerinnen und Penner, der ist im Himmel. Also lieber Gott, Petrus, was hast du da gemacht? Wir werden erstaunt sein. Als wir in Indien waren, wir haben so einen Witz uns entwickelt. Und weißt du, in Indien, da brauchst du nur Bremse und Hupe, wenn du mit dem Auto fährst. Und mehr nicht. Also da musst du gucken, dass du da durchkommst im Verkehr. Also das war unsere Indien-Erfahrung. Und irgendwie haben wir dann den Spruch entwickelt, weißt du, da stirbt der Pastor, da kommt in den Himmel. Und da kriegt im Himmel, also Erdgeschoss, eine schöne Wohnung, also kriegt schöne Wohnung, weil er ja Gott gedient hat. Hat er auch verdient. Und dann stirbt auch ein Taxifahrer. Und der bekommt oben im Penthouse eine schöne Wohnung mit Blick über die ganze Stadt. Und dann regt sich der Pastor da unten auf die Leute und sagt, guck mal, ich habe Gott gedient und war Gott treu. Und der war nur Taxifahrer und hat nur die Leute hin und her chauffiert. Dann sagt Petrus zu dem Pastor da unten, Bruder, wenn du gepredigt hast, haben sie alle geschlafen. Und wenn der gefahren ist, haben sie alle im Auto gebetet. Und genau das ist es. Weißt du, manche, und du wirst erstaunt sein, das ist jetzt ein Witz und ein Spaß eigentlich, aber da ist eine Botschaft drin. Weißt du, mancher Rauschgiftsüchtige, mancher Problemmensch, im Himmel werden mehr Problemmenschen sein, als wir denken, denn durch die haben die Eltern angefangen zu beten, lieber Gott, rette meine Kinder, rette meinen Sohn, meine Tochter, oder was weiß ich, Verbrecher, die haben dich auf die Knie gezwungen, ein Dieb, der dir was gestohlen hat, dich bei dir eingebrochen ist, und die bringen dich zum lieben Gott näher. Und wir denken manchmal, nur Pastoren, nein, Gott benutzt viele Menschen, die ihm dienen. Und auch die, die du denkst, das sind gar keine Diener Gottes. Sogar der Teufel ist der Diener Gottes. Glaub mir das. Er kann nur das tun, was Gott erlaubt und genehmigt. Und natürlich, er ist ein Lausbub. Der macht noch eins obendrauf. Gib eine Zugabe. Verstehst du? Wenn er schon was machen muss, dann, ja, das soll er richtig spüren. Du wirst erstaunt sein, wer im Himmel ist. Nicht die ganzen Superheiligen. Die Würdigen haben meistens das Angebot Gottes ausgeschlagen. Verstehst du? Die haben es ausgeschlagen. Die angeblich Würdigen, die sind gar nicht gekommen. Keine Zeit. Ich muss das machen und ich muss das machen. Bin zu beschäftigt. Was sind Prioritäten in unserem Leben? Wir werden überrascht sein, wer an der Hochzeit des Lammes teilnehmen wird. Wer da dann beteiligt sein wird. Leute, an die du nie im Leben gedacht hast. Leute, die vielleicht dir und mir Schwierigkeiten gemacht haben. Also Gott hat mich korrigiert. Wir sollten nicht gleich den Stab über die Leute brechen und sagen, das ist nichts. Gott weiß, denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch schwierige. Und Schwierigkeiten, schwierige Dinge. Die Tafel ist bereit. Und so weiter. Und da ist noch immer Platz. Geht an den Hecken und Zäunen und nötigt die Leute hereinzukommen. Die Banditen, die Schurken, die Strolche, nötigt sie hereinzukommen. Lukas 14, Vers 15 und folgende Verse. Jesus sagt, holt die Leute rein von der Straße, nötigt sie. Weißt du, was nötig ist? Dass du hingehst, in einem Kragen packst und ziehst, komm her. Das ist nötige. Schlepp sie rein. Sei ein christlicher, göttlicher Abschleppdienst. Schlepp sie ab. Holt alle herein, die irgendwo erwischt, aus dem Gefängnis. aus der Irrenanstalt. Entschuldigung, wir werden erstaunt sein, wo die Leute alle herkommen. Aus dem Altenheim, aus dem Krankenhaus. Nötig, sie hereinzukommen. Gott will mit uns die Hochzeit seines Sohnes feiern. Und das Haus muss voll sein. Und wenn der letzte Heide sich bekehrt, dann findet die Entrückung statt. Der letzte Heide. Und wer weiß, wo ist der letzte Heide noch? Der letzte Ungläubige. Der letzte, der nicht Jesus kennt. Weißt du, dem lieben Gott ist das Publikum wurscht. Dem ist das Publikum wurscht. Denn wenn sie kommen, sie kriegen alle ein Hochzeitskleid. Die können ja in Lumpen kommen, verstehst du? Die können verschwitzt kommen, die können stinken, die kriegen neue Kleider. Hochzeitskleid. Und dann kommt der Herr, die Gäste zu besehen und sieht, wie der eine da reingekommen ist. Und sitzt da so schön und freut sich, alle da in weißen Kitteln, die alle hier. Aber der mit seinem Maßanzug, erfreut, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid. Weißt du, ich werde nie vergessen, ich predige in Heilbronn in der Zeltmission. Und das ist eine verrückte Frau. Manchmal sagen die Narren und Kinder sagen die Wahrheit. Und da steigt doch diese Frau auf dem Stuhl, ich sehe sie noch heute, steigt auf den Stuhl, Pastor, dein Nachthemd will ich nicht haben. Weißt du, aber das war für mich eine Predigt, eine Botschaft. Ich konnte hier gleich einhängen. Und genau das ist, der Heiland gibt uns ein Nachthemd. Glaub ich das letzte Hemd. Was ist denn das? Auch nichts anderes wie ein Nachthemd. Ohne Taschen. Wir nehmen nichts mit in der Ewigkeit. Dein Nachthemd will ich nicht haben. Ich sage, beruhige dich, liebe Frau. Du kriegst ein Kleid, ein Gewand. Er wird dann beschrieben, das wird kein Nachthemd sein. Ein leinenes Gewand, verstehst du? Das kannst du hier gar nicht bezahlen. Die ganzen Stoffhändler haben solche Klamotten gar nicht. Nachthemd, verstehst du? Die Leute haben ganz falsche Vorstellungen von einem hochzeitlichen Kleid. Dein Nachthemd. Sehe noch wie heute. Die steht auf dem Stuhl und die Ordner mussten dann mit in aller Liebe sie da runterbringen. Hochgesprungen ist, aber nicht mehr runtergekommen. Ja, in aller Liebe. Die Hochzeit ist das Wichtigste für den Herrn. Das Fest muss weitergehen. Weißt du, the show must go on. Verstehst du? Das Fest muss weitergehen. Die eingeladen, ob die da sind oder nicht. Und das gilt uns, wir müssen Gott dienen, ob die Leute da sind oder nicht. Es war eine Sendung, habe ich mal gesehen, vor langer Zeit, diese Sendung mir angeguckt, Verstehen Sie Spaß? Und da wurde ein Konzert anberaumt, ein großer Musiker wurde bestellt für diese Show. Und die haben abgemacht, dass bei einem bestimmten Zeichen einer nach dem anderen aufsteht und rausgeht. Und dieser Musiker, der denkt, da stimmt was nicht, aber es ist egal. Ich muss meine Arbeit tun. Ich tue meine Arbeit. Und dann singt und jubelt, bis einer zurückbleibt. Das glaube ich, das war der Fabi. Einer von diesem, der Filmemacher. Und stell, wie hieß er? Felix. Der Felix, ja. Und der stand, verstehen Sie Spaß? Und dann fragten sie, haben sie gedacht? Er hat gesagt, irgendwas ist falsch, aber ich muss meine Arbeit machen. Gelegen oder ungelegen, passend oder unpassend. Und der hat durchgehalten, bis der eine, dieser Felix, noch drin im Saal war. Von der ganzen Versammlung. Geschwister, genau das ist auch so. Gott macht seine Show weiter. Mit uns oder ohne uns. Er ist nicht auf uns angewiesen. Wenn du nicht mehr kommst, dann hat er noch 1000 andere Leute irgendwo um die Ecke. Und wir glauben manchmal, ich bin ganz allein übrig geblieben. Lieber Gott, da ist keiner mehr, der an dich glaubt. Keiner mehr, der in der Heiligung lebt. Keiner mehr, der Gottesfurcht hat. Da ist keiner mehr, der das Reich Gottes baut und so weiter. Und dann sagt Gott zu diesem Propheten Elia, Bursche, beruhige dich. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben von dem Götzenbaal. Aber wo sind sie? Als Paulus nach Korinth kommt, was hat der liebe Gott ihm gesagt? Seine Knie schlottern in Athen, das hat die größte Panne seines Lebens erlebt. Da denkt er, hält eine ganz tolle Rede. Ihr Athener, ihr seid so gottesfürchtig. Ich bin durch die Stadt gegangen, habe überall Altäre gesehen und habe einen Altar gefunden, den Altar dem unbekannten Gott. Und von dem möchte ich heute predigen. Und dann steht so Theologie und eine Philosophie-Student und sagt, was will der Lotterbube erzählen? Und er kam nach Korinth mit Zittern. Er kannte nichts anderes. Seine Botschaft war, ich kenne nur Christus, den Gekreuzigten. Und unterwegs hat der liebe Gott zu ihm gesagt, Paulus, ich habe noch in dieser Stadt ein großes Volk. Und jetzt pass auf, das ist schön und wunderbar. Aber wie hat dieses Volk ausgesehen? Und
Ich bin so froh, dass zwei Korintherbriefe verloren gegangen sind, dass wir diese nicht in der Bibel haben. Nur andeutungsweise, die Korinther, was das für Gesindel war. Verstehst du? Paulus sagt sogar, dass nicht einmal die Heiden wissen von diesen Dingen, was ihr da treibt und macht, wie ihr euch benehmt, Blutschande und was weiß ich, Götzendiener. Nicht einmal die Heiden haben Ahnung. Aber das war das Volk Gottes. Verstehst du? Ein großes Volk habe ich noch in dieser Stadt, dieses Gesindel. Versteht ihr, was ich meine? An den Hecken und Zäunen zu gehen. Und es war eine Hafenstadt, was dort alles sich abgespielt hat in dieser Hafenstadt. Die war nicht die moralischste, die anständigste Stadt. Und die Menschen, die da kamen, das waren Wilde. Geistig Wilde. Aber Paulus schreibt dann, die Heiligen zu Korinth. Stell dir mal sowas vor. Weil das Blut Jesu Christi reinigt uns. Und nicht, was wir, wo wir herkommen und was wir waren und was wir sind und was wir Einstellung wieder haben. Weißt du, wir haben so viel Streit und so viel Krach gehabt und so viel Spannung in der Gemeinde gehabt. An die Heiligen zu Korinth. Das ist mein Volk, sagt der Herr. Wir denken immer, die perfekte Gemeinde. Und ich kenne Leute, auch bei meinen Zuhörern im Internet und wo auch immer. Da sind so viele Leute. Immer wieder erlebe ich auch in der Gemeinde. Sind sie eine vollkommene Gemeinde? Ich suche die reine Gemeinde. Er sagt, da musst du sterben. Und dann musst du in den Himmel gehen. Vielleicht kommst du dorthin. Aber es gibt nicht. Das Vollkommene suchen wir. Das Vollkommene ist gar nicht da. Weil die Vollkommenen, die kommen gar nicht. Die sollten kommen. Oh, wie toll wäre es, wenn so ein Pharisäer, so ein Schriftgelehrter, so ein Sadduzäer, so ein Priester zum Heiland kommt. Aber die sind nicht gekommen. Kein Pharisäer hat Jesus angenommen. Und steht ja sogar in den Evangelien. Kein Pharisäer glaubt an dich. Kein Schriftgelehrter. Aber die Aussätzigen, die Armen, die Gefangenen, die Blinden, die Lahmen, aus denen besteht das Reich Gottes. Du wirst erstaunt sein, wer alles im Himmel wird, sagen wird, die Stolzen, die kommen nicht. Wir, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Lump da. Und wer ging gerechtfertigt aus dem Tempel? Der Zöllner. Und der Pharisäer, der läuft weiter. Der würde, wenn er noch leben würde, der würde heute noch weiterlaufen. Weißt du, diese Eingebildeten, Gott, ich danke dir. Gott lässt die feinen Schnösel sitzen. Er bettelt nicht, komm, bitte kommt, Geschwister, kommt, damit mein Haus voll werde. Er bettelt nicht. Er klopft an. Er ruft einen. Er schickt die Boten aus. Die Nachricht wird verkündigt in der ganzen Welt. Gott braucht nicht unsere Barmherzigkeit. Das schockiert dich vielleicht. Ja, Gott ist auf mich angewiesen. Ich werde nicht vergessen, dass ich im Gemeindezentrum, im Leopoldplatz mal, da war ein lieber Bruder, der war nett und lieb und gut und brav, was auch immer ist. Dann sagte, ich verlasse die Gemeinde und wir wollen sehen, wie du weitermachst. Und ich habe ohne den Bruder weitergemacht und ich lebe immer noch und freue mich in bester Gesundheit. Nicht, dass ich jetzt auf die Leute angewiesen wäre. Weißt du, wenn du gehst, Gott hat 10 andere. Gottes Reich wird nicht durch die Millionäre gebaut, sondern Gottes Reich wird durch Witwen und Waisen gebaut. Auch das muss gesagt werden. Lass uns da nicht so verrückt sein. Gott, ich brauche Millionäre. Ich habe in Heilbronn, glaube ich, 6 Millionäre, mindestens 6 gehabt. Also die vermögend waren und Bauunternehmer waren und so. Manches andere. Ja. Ich wollte auch immer christliche Geschäftsleute und Millionäre in der Gemeinde haben. Und ich hatte sie. Du, aber was ich in der Gemeinde hatte, Probleme bis über die Ohren. Die waren miteinander alle dann beim Gericht irgendwo mal. Diese Millionäre. Dass sie sogar jemand vom Abendmahl oder 2 Brüder von dem Abendmahl ausschließen musste. Ich sagte, hört mal, wenn ihr nicht klarkommt miteinander und beim Gericht seid, ich habe nichts in der Gemeinde beim Abendmahl zu suchen. Da sollte man ja sich aussöhnen und nicht einer den anderen übers Ohr hauen. Das ist nicht biblisch. Aber du siehst, Geld macht nicht selig. So, die Barmherzigen werden barmherziger erlangen. Und Gott sucht die Außenseiter, die Randsiedler im Himmel. Ich habe in der großen Kirche mal gepredigt. Diese Frau, dieses Ehepaar habe ich auch getraut. Sie war eine Jüdin. Und ja, unsere Religion, meine Rasse, der Vater ein Professor hier an der Uni, ein Erzjude und so weiter. Und dann irgendwie predige ich so, im Himmel gibt es keine Juden. weißt du, was sie macht? Die fängt an zu heulen. Aber ich bin eine Jüdin. Ich habe gesagt, nein, im Himmel wird es keine Juden geben, keine Griechen geben, keine Heiden, keine Amerikaner, keine Deutschen, keine Russen, keine Chinesen. Es gibt nur wiedergeborene Menschen. Die war so entsetzt. Und sie hat dem Vater erzählt, dann hat der Vater gesagt, und in dieser Gemeinde hast du nichts mehr zu suchen. Und hat alles Mögliche dran gesetzt, damit die Tochter aus der Gemeinde kommt. Sie hat ein Kind gehabt noch und so weiter. Und das Kind hieß noch Christine, weil sie so gläubig waren. Jesus, verstehst du? Und das Kind musste sich umbenennen, war nicht mehr Christine. Und die Ehe ging auseinander. Verstehst du? Zuerst alles. Der Vater hat extra alles betrieben, damit die Ehe auseinander gibt. Weißt du, im Himmel wird es keine Juden geben. In aller Liebe. Keine Palästinenser. Keine Araber, keine Moslems. Nur Erlöste. Erlöst durch das Lammesblut. Halleluja. Nötig, sie hereinzukommen. Weißt du, im Himmel wird nicht gefragt, wo stammst du her? Was für eine Rasse, was für eine Blutgruppe du hast? Und die meisten, die glauben, sie haben da, sind Kohen, sind aus der Priesterlinie und so weiter. So wie dieser eine hier, macht einen Bluttest, will feststellen, dass er ein reinrassiger Jude ist. Und schickt sein Blut in die Schweiz, bezahlt 280 €, und lässt sein Blut untersuchen, und man stellt fest, in seinem Blut sind so viele Wikinger drin, in seiner Rasse. Verstehst du? Und kein Kohen, also ein Levit, ein Priester. Weißt, in diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden, die Menschen sind so vermischt, keiner weiß sowieso, wer woher kommt. Aber wir wissen, wo wir hingehen. Und das ist dem Herrn entgegen. Gott ist auch nicht so zimperlich, wenn die einen nicht wollen. Die Hirten. Weißt du, die Priester bleiben in Jerusalem sitzen. Die wissen genau, wann Jesus geboren wird und wo Jesus geboren werden sollte. Die haben die Zeichen gehabt. Und die haben auch seinen Stern gesehen. Aber die sind sitzen geblieben. Das geht uns nichts an. Aber die Hirten, die Bauern, die Primitiven, die Einfachen, die rennen hin und die sagen, lasst uns gehen und diese Geschichte sehen. Weißt du, was ich sage? Was ich denke manchmal? Manchmal diese einfachen, ungebildeten, primitiven Leute, diese Leute, die Analphabeten, die Zigeuner in aller Liebe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jahrelang eine Zigeunergemeinde, Roma und Sinti in meiner Gemeinde gehabt. Und ich war ihr Pastor. Ich weiß um die Spannungen. Aber Gott liebt diese Leute. Auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie einen bestehlen, werden nie vergessen, da kommt so eine liebe Schwester, die lebt heute noch und kommt auch ab und zu mal bei uns, wenn was Besonderes ist, in unseren Gottesdiensten, dann kommt sie und sagt, Pastor, kannst du für mich beten? Ich sage, ich kann immer für euch beten. Was kann ich für dich tun? Bete, ich habe Kleptomanie, das ist Stehlen. Ich stehle und also bei mir ist der Teufel los, ich muss klauen. Und ich bete, lieber Gott, befreie meine Schwester von der Kleptomanie. Und ich bin fertig. Dann sagt er, Entschuldigung, Pastor, ich habe dich beklaut. Dein Kugelschreiber. Sie hat mir meinen schönen silbernen Kugelschreiber geklaut. Während ich für sie bete. Aber, weißt du, das ist nett. Gott liebt Diebe, Räuber, Bauern, Roma, Sinti. Der liebt diese Menschen in aller Liebe. Und ich habe so, eine liebe Schwester ist jetzt inzwischen beim Heiland. Lilly, glaube ich, hieß sie. Weißt du, ihre ganze Familie kam zum Herrn Jesus. Als wir dann damals am Potsdamer Platz lebten, verstehst du, sind wir zufällig kennengelernt. Ja, ich suche auch diesen Jesus. Und sie hat diesen Jesus gefunden. Aber, weißt du, Gott schaut nicht auf die Person, auf die Abstammung, auf deinen Pass, auf die Religion, wo du herkommst. Oder du musst dir vorstellen, diese Leute, wo wir sie kennengelernt haben, die lieben Zigeuner, Brüder, weißt du, die haben Wahrsagerei getrieben, Handlinien auf der Straße gelesen. Aber der Herr schaut nicht, ob du Esoteriker bist, oder Spiritist bist, oder Okkultist bist. Bei ihm ist jeder willkommen. Auch die Samariter. Dieses Mischvolk. Gott liebt sie alle. Aber die keine Ausrede haben, ich suche, dass ich brauche, dass ich mich verlangt, dass dann danach Gott will mit uns zusammen sein, als der Schöpfer. Er will in einer Gemeinschaft mit uns zusammenleben, ihr Lieben. Er will mit uns das Leben genießen. Und weißt du, das Leben geht auf und ab. Das will ich dir sagen. Viele begreifen das. Die denken, wenn ich mich bekehrt habe, dass alles regelmäßig ausgeglichen, ausbalanciert. Nein, wir gehen mal auf und mal ab. Denk an Abraham, dem Vater der Gläubigen. Weißt du, Gott hat geführt und dann macht er wieder Fehler und dann geht er nach Ägypten wieder und kommt wieder zurück durch die Gnade Gottes. Und Gott hilft, dass sie wieder raus, dass er rauskommt. Auch der Jakob und der Isaac waren auch nicht besser. Diese ganzen Patriarchen. Gott will, dass wir mit dem Leben zurechtkommen und das Leben genießen. Er will mit uns feiern. Er will mit uns fröhlich sein. Er will uns segnen. Gott lässt, weißt du, die ganzen Miesmacher zu Hause. Bleib zu Hause und isst Sauerkraut. Ja. Diese ganzen frommen Muffels und die ganzen religiösen Fanatiker. Ich verstehe die Leute. Ich bin schon 50 Jahre Prediger. Ich habe dieses Extrem und jenes Extrem mitgemacht und miterlebt und durchgemacht. Und ich weiß, was das ist. Weißt du, wir pendeln immer. Wir sagen, die Esoteriker würden pendeln. Aber die Christen pendeln auch von einem Extrem zum anderen. Die pendeln auch. Bloß nicht mit irgendeinem Kugelchen oder Blei. Nein, die pendeln auch von einem Extrem zum anderen. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das gehört auch mal zu unserem Leben dazu. Gesund und krank, auf und ab. Wir sollen Freude haben. Freude am Leben. Freude am Herrn. Weißt du, Gott will, dass wir uns freuen. Und der ist kein Spaßverderber. Der Heiland ist kein Spaßverderber. Kein Extremist. Weißt du, er sieht, was das Leben ist. Er kommt aus dem Dorf Nazareth, Galiläa. Galiläa war also Durchgangsland. Da waren die verschiedenen Straßen, Handelswege. Lass dir von dummen Menschen, die dein Leben nicht verderben, dir deine Freude nehmen, deinen Traum zu zerstören oder was auch immer ist, bleib begeistert am Herrn. Ja, das ist aber weltlich. Wenn du wüsstest, wo der herkommt, was er früher war. Da gibt es so fromme religiöse Bücher, sanfte Verführung. Und da wird erzählt, der war Buddhist, der war ein Palästinenser, der war auf dem Friedhof irgendwo. Aber Gott interessiert nicht, wo du warst, wo du herkommst. Schau, dieser eine, den niemand bändigen konnte, niemand binden konnte, dieser besessene Gadara, dieser Schweinebauer, verstehst du, die ganzen Juden da verseucht hat mit seinen Schweinekonserven. Der Herr Jesus begegnet ihm und er saß anständig angezogen plötzlich und er will Jesus nachfolgen, aber Jesus sagt, nee, geh nach Hause zu deinen Lieben und erzähl ihnen, was passiert ist. Gott hat ihn angenommen und wegen diesem einen Menschen ist Jesus rübergefahren über See Genezareth, hat sich selbst und die ganze Gemeinde in große Lebensgefahr gebracht. Du glaubst gar nicht, was Gott manchmal macht, um einen einzigen Menschen zu retten. Der opfert eine ganze Gemeinde, eine ganze Stadt, ein ganzes Volk, eine ganze Firma, eine ganze Familie, um einen einzigen zu retten. Eine ganze Gemeinde. Schau den Apostel Paulus an. Was das für ein Verbrecher war. Gott segne ihn. Weißt du, da die ganze Gemeinde in Jerusalem zerstört, nur noch die Aposteln blieben übrig. So steht es in der Bibel. Und wegen diesen einen Menschen hat der Herr alles gemacht. Und ließ sich schlagen, verfolgen und peinigen lassen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wegen einem einzigen Menschen. Du glaubst gar nicht, was Gott wegen einem einzigen Menschen, wegen einer einzigen Sache investiert. Und macht. Gott hat an deinem Leben und unserem Leben Interesse. Deshalb opfert Nationen, steht in der Bibel, für Israel, aber auch für dich. Ganze Völker. Gott lässt Israel ja verstockt, damit die Heiden zum Glauben kommen. Ohne ihre Verstockung wären wir als den Menschen aus den Nationen, aus den Völkern, wären wir nie zum Glauben gekommen. Aber Gott hat es erlaubt, dass sie sagen, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Kreuzige ihn. Und das ist dein Glück. Weißt du, Gott wird mit denen auch fertig. Glaub mir das. Gott ist mit dem Saul von Tarsus auch fertig geworden. Und Gott ist mit allen widerspenstigen Menschen immer noch fertig geworden. Und wenn wir dann Römer 9 bis 11 lesen, weißt du, uns zuliebe wurde hier der Ölbaum rausgerissen und dieser Zweig hier eingepflanzt, damit du und ich gläubig werden können. Wir verstehen so vieles nicht im Zusammenhang. Aber hernach wirst du alles erfahren. Geh dann in Hecken und Zäunen. Lass dir durch dumme, geistlose Theologen, die Freude am Herrn nicht nehmen, egal was, lass dir das nicht nehmen. Schmück dich weiter. Bereite dich weiter. Freue dich weiter. Ich bin eingeladen. Ich habe die Einladung. Kannst du sehen? Ich darf kommen. Ich bin willkommen bei Gott. Der Herr liebt mich. Gott hat uns zu seinem Fest eingeladen. Lasst uns gehen. Ob jemand mitgeht oder nicht, vollkommen egal. Du kommst. Ja, geht der Meier auch und der Müller auch und der Hoffmann auch? Wer geht alles da mit? Wenn du nicht gehst, weißt du, der Herr wird schon andere finden. Er wird deinen Platz besetzen. Dein Platz wird nicht leer bleiben, glaub mir das. Landstreicher werden deinen Platz einnehmen. Penner, Ausländer, wer auch immer ist, die warten nur darauf. Die Höhe da draußen findet eine Hochzeit statt. Ein großes Fest. Und die warten nur darauf. Aber uns haben sie nicht eingeladen. Lass dir den Spaß, die Freude an Gott nicht verderben. Lass dir die Freude an Weihnachten nicht nehmen. Feiere mit. Christ ist geboren. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Christ ist auferstanden. Christ wird wiederkommen. Die Freude an Weihnachten. Feier die Geburt des großen Königs. Und wir haben seinen Stern gesehen. Tief von 2.500 Kilometer Entfernung aus Ekbatana. Die kommen, weil sie irgendwo eine Prophetie gelesen haben von Zarathustra oder von Daniel oder von wem auch immer. Ein Licht geht auf. Ein Stern geht auf. In Jakob. Und jetzt, diesen Stern haben sie gesehen. Diese Nova. Oder diese Sternkonstellation Saturn und Jupiter. Königstern und Judenstern. Wir haben seinen Stern gesehen. Wir sind gekommen, um den neuen König anzubeten. 2.500 Kilometer. Aber die, die um die Ecke wohnen, 6 Kilometer, 10 Kilometer weg, entfernt von dem ganzen Geschehen, die singen weiter da ihre Glorie, Halleluja. Die merken es gar nicht. So. Und dann gibt es manche Christen sogar, die bereit sind, Weihnachten abzuschaffen. Für mich sind das blinde Menschen, die keinen Durchblick haben. Der Teufel möchte, genau das ist, was der Teufel möchte. Lichterfest. Oder wie auch diese Festleins alle heißen, sondern er ist der Drahtzieher. Wir wollen dein Weihnachten beibehalten. Weißt du, was heidnisch hin und heidnisch her? Was ist heidnisch? Das Heidentum war zuerst, bevor das Judentum war. Denk drüber nach. Abraham kommt aus dem Heidentum, aus Babel. Und die ganzen Feste Gottes sind, und jetzt bitte halt dich fest, fall nicht in Ohnmacht, all diese Feste der Bibel, auch die Feste der Juden damals, sind nichts anderes wie Fruchtbarkeitskulte. Zur Ernte, zur Aussaat. Verstehst du? Alles nur Fruchtbarkeitskulte. Und Sonnenwende. Es ist interessant festzustellen, als die Juden aus dem Babylon zurückkamen, sie haben den Mondkalender mitgebracht. Und die Juden sind in Jerusalem nach dem Mondkalender gegangen, in der Zeit Jesu. Diese 400, 500 Jahre nur nach dem Mondkalender. Aber Gottes Kalender war Sonnenkalender. Saat und Ernte ist da festgelegt worden. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, Johannes Kapitel 5, Vers 1 und 6, Vers 4, da heißt es, und Jesus ging nicht zum Fest der Juden, weil das ja nach dem Mond war, nicht nach der Sonne. Jesus hielt sich an den Sonnenkalender, der Essener. So, nur nebenbei. So, und nicht nach dem Mond. Nicht nach dem Mondkalender, sondern nach der Sonne. Und natürlich Neumonde. Und was ja auch immer war, Gott hat diese Dinge gar nicht gelten lassen. Das war babylonisch. Die ganzen Monate wurden da festgelegt, aber Gottes ursprüngliche Feste waren nach dem Sonnenkalender. Nur in aller Liebe. Deshalb auch Sonnenwende. 24. Dezember. So, und die Sadduzäer, ja, die haben da Angst gehabt, dass ihre Fälle davon schwimmen. Jesus orientierte sich nicht nach ihrem Kalender, nach dem Priesterkalender. Wir rühmen die großen Taten Gottes. Und was sind die großen Taten Gottes? Saat und Ernte. Die ganzen Fruchtbarkeitskulte. Mir hat das sehr toll gefallen in Israel. Da bin ich gerade zu solchen Fruchtbarkeitsfest zusammengekommen. Oder gerade war ich dort mit meiner Gruppe. Das erste beim Erntedankfest, weißt du, was sie dort mitgebracht haben? Die Mütter mit den Kindern, mit Kinderwagen, die sind vorne angegangen. Und dann kam hinten so ein Wagen noch mit Früchten und Gemüse und Obst und alles, was man so geerntet hat. Kanaan war so ein Durchgangsland. Und so vermischt. Und deshalb, in der Bibel gab es immer wieder, nachdem die aus Babel zurückkam, gab es so ganzen Kampf, Baalkult und Gotteskult und das Prophetentum. Und da gab es diesen Kampf, Mondkalender und Sonnenkalender. Wer nicht feiern will, soll im Bett bleiben. Das ist mir doch vollkommen egal. Verstehst du? Soll weiter seine Ochsen kaufen und besehen und weiter heiraten, was die für Entschuldigung da auch gehabt haben. Also, der soll weiter mies sein und traurig sein und woanders was versuchen, seine Freude. Aber Jesus ist ein Freudenmeister. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, war bei einer Hochzeit. Der Wein geht ihnen aus. Verstehst du? Hier macht Jesus ein Wunder. Der Freude, ein Zeichen, dass Freude da ist. Gott macht, dass das Fest nicht für sich zu Ende geht und jetzt müssen wir jetzt selten trinken und Knäckebrot essen. Nichts mehr da. Gott will, dass wir uns freuen. Sehe ich, verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk, oder eigentlich heißt es den Völkern, widerfahren ist. Nicht nur Israel, den Nationen. Weißt du, und wenn da eine Biene nicht will, dann soll sie halt weiterfliegen zur nächsten Blume. Was soll's? Bei Gott wurde immer wieder ein Überrest selig, gerettet, glücklich und gesegnet. Immer ein Überrest. Und vielleicht gehörst du jetzt auch noch zu diesem Überrest, wo du sagst, ich freue mich am Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Das ist unsere Stärke. Wenn diese Freude fehlt, gehen wir verloren. Kraft durch Freude. Verstehst du das? Du bekommst Kraft. Wenn du zu etwas keine Begeisterung, keine Freude hast, wird dich schlaufen. Feiern ist nichts heimisch. Nein, es ist biblisch, göttlich, christlich. Feiern. Und der Teufel hat keine Lust. Und ich sage euch eines. Der Teufel hat Freude am Oktoberfest oder am Fasching. Oder was weiß ich, wie diese anderen teuflische Feste heißen mögen. Aber der Teufel hat keine Freude, wenn es um die Ehre Gottes geht. Euch ist der König geboren. Messias, der Heiland. Weil da ist er grundtraurig, wenn Christen sagen, oh du fröhliche, oh du selige, oh du gnadenbringende Weihnachtszeit. Das ärgert ihn. Aber natürlich muss er schweigen. Bis zum nächsten Mal. Er versucht, unsere Feste zu vermiesen. Der Tisch ist gedeckt, ist meine Botschaft. Er ist neidisch auf uns, weil wir uns an Jesus erinnern, was er alles tat. Und die großen Taten des Herrn preisen. Der Herr hat's gegeben. Der Herr war gnädig. Der Herr war gut. Weißt du, der Teufel möchte, dass Weihnachten für dich ein Fest der Depression wird. Und ich habe erlebt, und weißt du, Leute, die nicht christlich sind oder daneben liegen, die meisten Leute kriegen an Weihnachten Ehekrach oder da fliegen die Fetzen und da brechen die Ehen auseinander. An Weihnachten, verstehst du? Da sind sie unglücklich. Lass uns, weißt du, der Teufel möchte, dass man von Weihnachten sich entfremdet, weil wir jetzt auf Weihnachten kommen, deshalb sage ich nur deswegen. Weißt du, er will uns den Spaß verderben. Wie viele Menschen werden unglücklich? Ja, meine Geschenke waren nicht das. Ich habe nicht das bekommen, was ich mir erwartet habe. Ja. Arbeiten kann ich auch nach Weihnachten, verstehst du, und Kopf zerbrechen und Trübsal blasen und mich ärgern und krank sein und sterben. Nach Weihnachten, verstehst du? Aber wir wollen uns jetzt einfach genießen. Die Hirten ließen ihre Herde zurück und sie gingen, der Geschichte nachzusehen und zu prüfen, ob sich so verhält oder nicht. Und sie kamen begeistert zurück, hell begeistert. Wir haben den Messias gesehen. Und das war nur ein kleines Putzel. So, Jesus, sie haben Jesus gesehen, die Hirten und die Weisen nachher, die nehmen Jesus in die Hände und, das ist der Messias oder Simeon und Hanna. Und jetzt kann ich sterben, denn ich meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Wir müssen ja hinter der Fassade gucken, was dahinter steckt. Der Geburtstag Jesu. Wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, aus dem Fest, aus der Freude, du lebst ganz anders. Richtig so, jetzt habe ich Pep. Elan. Die ersten Christen haben gefeiert. Weißt du, die ersten Christen haben gefeiert. Und da hat der Heilige Geist gesprochen. wie heißt es in der Bibel, lies Apostelgeschichte 2, beim Brotbrechen und so weiter, und sie mit Dank haben sie das Brot gebrochen, oder Paulus und in Antiochien, als sie den Gottesdienst feierten. Weißt du, feiern ist nicht nur, dass wir tanzen und was weiß ich, wir freuen uns im Herrn. Das ist feiern. Sie feiern den Gottesdienst. So, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, die ersten Christen feierten, sie nahmen das Brot mit Freuden auf. Halleluja. Auch wenn es wenig war. Weißt du, es muss nicht üppig sein. Ich habe etwas erlebt mal in Jugoslawien. Das ist, weißt du, was ganz Tolles. Wir kommen in eine Arbeit, Kicken da Weißkirchen auf Deutsch. Wir kommen dort in eine Familie rein, damit wir wieder weiterfahren können. Und da ist ein Bruder, armer Bruder, der hat, glaube ich, 10 Kinder gehabt und ja, arme Familie. Die haben nur ein bisschen Speck auf dem Tisch gehabt, Brotkanten und, glaube ich, ein paar Essiggurken, das war alles. Und die haben nur ein Glas gehabt. Dann steht der Hausvater und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so uns reich gesegnet hast. Wir haben so viel. Ich habe nur in meinem Herzen gedacht, Bruder, du warst noch nie in Westdeutschland. Du weißt nicht, wie reich die sind hier. Verstehst du? Aber er dankt Gott, dass er so reich ist. Und dann dankt er und dann gibt es das Glas zum Trinken für die Familie, schneidet von dem Speck was ab, vom Brot was ab und Gurke noch drauf. Und er dankt, dass wir so viel haben. Das hängt davon ab, ob wir danken. Die Freude am Herrn besteht aus Danken. Aus Danken. Danken. Verstehst du? Selbst wenn du nur ein Glas Wasser hast, danke für das Glas Wasser. Das muss nicht Milch sein und Wein sein oder was weiß ich. Die Freude, sie nahmen mit Freuden das Brot in den Häusern hin und her. Das ist Apostelgeschichte. Dieses bisschen in Krümel und segnen und preisen Gott und erleben Wunder über Wunder. Sie haben aus allem ein Freudenfest gemacht. Die ersten Christen haben sich am ersten Tag der Woche versammelt, weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden war. Und sie haben aus allen Fest gemacht. Sie haben Fest aus jedem Märtyrer gemacht. Was die Katholiken haben, das mag falsch oder richtig sein, lass es dahingestellt. Aber sie haben so diese ganzen Märtyrer verehrt, Heilige. Oh, unser Bruder ist beim Herrn im Himmel in der Herrlichkeit. Auch wenn er geköpft, gekreuzigt wurde oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, er ist beim Herrn. Die ganzen christlichen Feste waren, ja, auf der einen Seite traurige Dinge, Ereignisse, wilden Tieren vorgeworfen und dergleichen. Aber sie haben ein Freudenfest rausgemacht. Oder ich denke nur, Petrus und Johannes, die kommen vom Hohen Rat zurück, der Rücken brennt, lauter Wunden und Narben. Und sie wurden ausgepeitscht. Und was machen diese beiden Brüder? Verrückt. Christen würden das heute nicht mehr machen. Die sagen, das stimmt was nicht. Weißt du, was sie machen? Oh, lieber Gott, gib uns noch mehr Freudigkeit. Noch mehr Freudigkeit, damit wir noch mehr Schläge kriegen. Damit uns noch dreckiger geht. Verstehst? Die haben nicht auf die Schwierigkeiten geschaut. Die haben auf die Freude geschaut. Wir sind gewürdigt worden, für den Herrn zu leiden. Das ist Christentum. Ist nicht, weißt du, das ist nicht so, oh, Happy End. Das kommt nachher. Das Happy End. Nun, Gott wird uns abwischen, alle Tränen. Mit Freuden, Geschwister, mit Freuden lebt sie ganz anders. Da singt sich was an, ganz anders. Da betet sich ganz anders. Wenn du die Freude am Herrn hast, da luftest die Seele. Da predigt sich anders, da glaubt sich anders. Da dient man auch anders aus Freude für den Herrn. Nichts aus der ganzen Geschichte. Verstehst du, aus den ganzen Misserfolgen. Aber ihr habt Freude, wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Auch wenn, weißt du, jemand hat mir neulich geschrieben, ich bete auch für Kranke, aber manchmal werden sie nicht geheilt. Aber ich tue es trotzdem. Verstehst du? Und irgendjemand erwischt es. Und irgendjemand ist reif für die Segnung oder die Heilung. Weißt du, wer Freude hat, der liebt anders. Die Freude. Stell dir mal vor, was für eine Freude im Himmel ist. Hör mal, was lese ich in der Bibel? Ich denke, ich spinne. In der Bibel ist Freude über einen Sünder. Über einen Sünder, der Buße tut, der nach Hause kommt, der in Gottes Haus eintritt, sich hinsetzt. Ein Sünder, Gott wartet nicht auf die Heiligen, Gott wartet auf die Sünder. Ein Sünder. Und von Jesus heißt dieser, nimmt die Sünder an. Halleluja, ich bin begeistert. Dieser nimmt die Sünde an. Freude ist im Himmel über jeden Sünder. Die Christen, die ersten Christen der Urgemeinde, sie haben aus allem mal Freude gemacht. Taufe, ein Freudenfest. Und das haben wir auch gehabt. Also wenn ihr hier bei mir in der Gemeinde seid, ja, nach jeder Taufe, da haben wir ein Buffet gemacht, da haben wir, was weiß ich, da waren die Schwestern so lieb und so nett, haben sie Blumen geschenkt, einen Bibelspruch gegeben, was weiß ich, was da alles war. Und Kuss und Schokolade und Parfüm und, ach, ich weiß nicht. Versteht? Es ist ein Freudenfest. Sie, weißt du, sie haben aus dem Tod, was eigentlich die Taufe ist ja Beerdigung. Die haben aus dem Tod ein Festmahl gemacht. Ein Festmahl. Ich werde nicht vergessen, ich bin unter Tito noch damals in Jugoslawien und ich bin mit meinem Auto dort gewesen, mit einem Bus, VW-Bus, und die Gemeinde hat ein paar Täuflinge gehabt, die wollten getauft werden, aber die haben ja Angst gehabt, es war ja gefährlich, jemanden zu taufen, und vor allem für den Pastor ganz besonders, denn man durfte Jugendliche nicht taufen, aber da waren einige Jugendliche und da war einer, der ein Gipsbein gehabt. Und ich habe diese Leute eingepackt, die Gemeinde konnte nicht mitgehen, die Gemeinde blieb zurück, der Pastor und die Täuflinge, das Auto war voll in der Zeit und wir sind so ein ganzes Gebiet abgefahren, Kuckucksfeld, und zuerst mal geguckt, ist da kein Mensch, ist die Mühle schon brach und tot und alles abgeguckt und dann sagt der Pastor, hier halten wir schnell, hier wird getauft. Und dann die reden noch kurz, die paar Täuflinge vor der Taufe, das musste ruckzuck gehen. Da durfte man nicht viel spaßen. Da guckt uns ja niemand zu. Und dann sagt einer von diesen Brüdern, aber die Engel im Himmel schauen uns zu. Die Engel im Himmel, auch der mit dem Gipsfuß, wir haben Plastiktüte draufgebunden und ins Wasser rein und wieder raus. Und das, ja, ein Fest gemacht. Und die Gemeinde kommt, dann kommen sie zurück, noch pitschnass. Verstehst du, da wurden sie getrocknet, zu Hause, nicht dort am Feld, auf dem Kuckucksfeld. Freudenfest, die Gemeinde klatscht und heißt sie willkommen. Ja, die Freude ist es. Die Freude, Pharisäer verstehen sowas nicht. Wie kann man so sich über solche Kleinigkeiten freuen? Weißt du, wir sollen aus jeder Phase unseres Lebens ein freudiges Ereignis machen. Einfach zur Ehre Gottes, zum Lob des Herrn. Und die Christen haben aus allem einen Schlager gemacht. Das Lied der Erlösten, verstehst du? Wieder so ein Hit, wieder so ein Song, verstehst du? Ich werde nicht vergessen, ich bin in einer Gemeinde, in Indien, diese Gemeinde war ein bisschen anders als die andere, die haben einen Straßengottesdienst gemacht. Und wir waren in der Gemeinde. Und ein Teil der Gemeinde konnte nicht im Gottesdienst sein. Und dann kamen sie so mittendrin, während wir so predigen, und da wurde die Predigt unterbrochen. Und die sind reinmarschiert, diese von der Freimission, die haben Leute mitgebracht, ganzen Schwung Leute, die sie auf der Straße erwischt haben, die sie mitnehmen durften und konnten. Und die haben gesungen, oh, wenn die Heiligen einmarschieren, verstehst du? Das war so ein happy Gottesdienst, einer der schönsten Gottesdienste. Verstehst du, die kamen von der Freimission, vom Open-Air-Gottesdienst in die Gemeinde, die saßen da, und es war schön zu sehen, wie einige von diesen sich Jesus ihr Leben anvertrauten. Es war schön. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Ja. Wir wissen hoffentlich die Hintergründe für so manchen Schlager, für so manches Lied. Jesus hat ja uns Freude gebracht. Deshalb, was für ein Fest. Jesus hat nicht gefastet oder gehungert oder war ein, kein Asket. Ja, er sauft und frisst, haben die sogar gesagt, diese Pharisäer. Er war kein Asket. Er sagt, solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet bei mir. Du kannst immer noch fasten. Und er sagt, wenn der Bräutigam mal weg ist, die werden beten und fasten und heulen und was weiß ich. Aber jetzt, solange der Bräutigam da ist, weißt du, wenn Jesus da ist, da wird nicht gefastet. Erst wenn er nicht da ist. Verstehst du, da wird gefastet. Solange der Bräutigam da ist, da wird gefeiert. Da ist Gnadenzeit. Da ist die Gegenwart des Herrn da. Und da wird nicht eng gedacht und so weiter. Nein, da ist frisches Wasser, frisches Brot. Und du weißt gar nicht, wie frisches Brot schmeckt. Meine Mutter. Weißt du, die musste das Brot verstecken vor uns. Weil es schon allein der Duft. Frisches Brot, Engelspeise. Menschen, die sich selbst nichts gönnen, verstehst du, Pharisäer und dergleichen. Weißt du, sie haben gar keine Ahnung, was das Leben wirklich ist. Die Freude am Herrn. Auch wenn es ein Krümel ist. Lazarus lebte von den Krümeln, die von des reichen Tisch fielen. Hat er nicht gleich der Brotleib gebraucht? Viele haben noch nur ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, die nicht glücklich sind, die sich nicht freuen. Die stehen mit zu sich selbst auf dem Kriegsfuß. Irgendetwas, sie mögen sich selber nicht, sie hassen sich selbst, sie lehnen sich selber ab. Die anderen lehnen sie nicht ab, aber sie selber verbauen sich den Weg zum Herrn. Sie haben ein falsches Selbstbildnis. Wenn du weißt, der Herr liebt mich, der Herr hat mich, er hat mich eingeladen. So sehr, wer alles an ihn glaubt, wird gerettet werden, wird nicht verloren gehen. Der Landstreicher, der Kommunist, der Atheist, der Gottlose, der Gauner. Weißt du, die lassen sich nicht zweimal sagen, wenn die mal begreifen, was das alles ist. Jesus war kein Miesmacher und Spielverderber und irgendein Schwarzseher. Nein, er sagt, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Und das sind die ganzen Psalmen. Pharisäer, unsere Jünger fassen, die glauben, die sind was Besseres. Nein. Fasten kann man nicht aufdiktieren. Fasten ist ein inneres Verlangen. Ich will jetzt dem Herrn lieben. Ich bin begeistert und ich freue mich, dass ich fasten darf. Ich habe 40 Tage gefastet. Ich weiß, was es ist. Du kannst nicht von dir selber aus fasten. Du brauchst, musst du erstmal fasten, damit du fasten kannst. Damit du so Freude am Herrn hast und sagst, oh Gott, oh, wenn mir Leib und Seele verschmachtet, wenn du da bist, das ist für mich A und O. Der Pharisäer, ich faste zweimal in der Woche. Und da passiert gar nichts. Es bleibt alles beim Alten. Der Zöllner ist ein Schlemmer. Weißt du, der Pharisäer gönnt sich nichts. Ist so selbstgerecht, so scheinheilig, so super fromm. Er lebt ein Leben der Entbehrung. Gott will, dass wir das Leben genießen mit allen Facetten. Und uns freuen. Natürlich nicht die Sünde. Aber alles, was das Leben so bietet. Wir sind erwählt für die Hochzeit des Lammes, Brüder und Schwestern. Noch für was Größeres, was kein Mensch je erlebt hat. So, lass dich nicht von diesen Pharisäern, die das Leben sauer machen. Der Heilige Geist schenkt uns Lebenslust, Lebensfreude. Er ist das Öl in der Lampe. Er ist es, der Heilige Geist. Gott ladet uns ein, sich zu freuen, mitzufeiern, zu jubeln. Fröhlich zu sein, zu singen, zu jubilieren, zu jauchzen. Die meisten wissen gar nicht, was Jauchzen ist. Die verschlucken sich dabei. In aller Liebe. Verstehst? Jauchzen, lobt und preist den Herrn. Bete den Herrn an. Alle Feste, christliche und nicht christliche Feste, haben ihren Ursprung, habe ich gesagt, in den Fruchtbarkeitskulten, in aller Liebe. Hochzeit ist eine Vermählung. Da kommen zwei Welten, zwei Herrschaften zusammen. Gottes Geist sagt uns, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Fortsetzung einfach. Fortsetzung im Dienst. Psalm 95, ganz schnell noch. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Und Gott sagt nochmals, seid doch nicht so starrsinnig, so stur und sauer wie euer Vorfahren in Meriba und in der Wüste in Masada. Seid nicht so sauer. Freut euch. Der ganze Psalm ist eine Einladung, Psalm 95, freut euch und abermals freut euch. Weißt du, sei immer gelaunt. Wenn du dich freust, bist du immer gut gelaunt. Was ich in Indien erlebt habe, in Indien habe ich kaum Kinder in schwarze Farbe gesehen. Die haben alles bunte Kleider. Bunte Kleider. Und so weiter. Und wenn ich so Christen gefragt habe, und Christen, ja, schwarz, nee, das ist nicht unsere Farbe, das ist vom Teufel, schwarze Farbe. Verstehen wir jetzt? Verstehst du, das ist das Depressive, Schwermütige. Gott will, dass wir uns ihm vorstellen und sagen, die Freude, Mann. Schau, im Regenbogen wirst du nicht die schwarze Farbe finden. In aller Liebe. Kommt. Das ist eine Einladung. Kommt und lasst uns unseren Gott feiern. Soll ich noch was sagen? Als David die Bundeslade nach Jerusalem bringt, er ist so happy, der Herr kommt nach Hause, was die Philister uns geklaut haben, wir bringen es heim. Und er jubelt und jauchzt und tanzt vor dem Herrn, singt und spielt und jubiliert wie David. und seine Michal, die guckt zum Fenster runter und sagt, benimmt sich so ein König, so närrisch. Und weißt du, das hat Konsequenzen. Benimmt sich so ein König, dann sagt David, ich möchte noch verrückter sein, wenn es ginge. Ich möchte noch mehr ausflippen. Entschuldigung, noch mehr. Und sie verspotteten David, die Tochter vom Saul. Benimmt sich so ein König. Benimmt sich so der Repräsentant des Volkes Gottes, der König. Und weißt du, was mit der Michal passiert ist? Sie wurde unfruchtbar. Sie wurde unfruchtbar. Von dem Moment, wo sie den David verspottete durch ihre Scheinheiligkeit und so weiter. Und sie blieb unfruchtbar. Der Kirchenvater Augustinus sagt, wer singt, der betet doppelt. Wer singt, der betet doppelt. Also, wer jubelt und jauchzt und so weiter. Psalm 22, Vers 4. Und Gott thront über den Lobpreis seines Volkes. Das ist, wo du Gott findest. Benimmt sich so ein König? Die Feste Gottes, und für mich sind die Feste Gottes, ich bin Gott so dankbar. Die holen mich aus dem Trott raus. Sie erquicken, sie motivieren mich vom Neuen. Freue dich, Seele. Freue dich, Christenheit. Freue dich. Und abermals sage ich, freut euch. Eine gesunde Seele braucht Feste. Braucht Feiern. Geburtstag, Namenstag, was weiß ich, Tauftag. Welche Tag auch immer. Wir sollen aus jedem Tag einen Siegestag machen. Jeder Tag sollte für uns ein Hochzeitstag sein. Ein Jubeltag. Gott hat hier, ja, und Gott will jeden Tag zu einem Festtag machen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Ja. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Das ist meine Botschaft. An seinem Tisch darfst du kräftig zulangen. Muss nicht so penibel sein. Nein, hau richtig rein. Ja, preise den Herrn. Am Fest gibt es nicht nur selbes und trockenes Brot. Nein, da verausgabt sich der Hausvater. Setzt alles rein. Da gibt es alle kulinarischen Genüsse, lauter Leckerbissen. Das musst du auch noch probieren. Das musst du auch noch erlebt haben. Ein Fest ist eine fröhliche, glückliche Angelegenheit. Freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Weißt du, ein Fest, wenn du das nicht richtig genießt und sagst, ja, ist schön, ist gut, ist eine Beleidigung für den Gastgeber. Der Gastgeber will, dass du freust, er schmeckt dir nicht. Mein Braten schmeckt dir nicht, mein Ochse. Der Vater ist böse geworden auf diesen Jungen da, den ältesten Sohn. Und ich komme nicht nach Hause, wenn du dem was gibst. Nee, wir wollen mal nichts zu tun haben. Das ist ein Pharisäer. Der Sohn kam nicht zur Hochzeit. Was soll die Musik hier? Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Halleluja. Es ist Geschmacklosigkeit dem Gastgeber gegenüber, dem Hausvater. Komme ich nicht, esse ich nicht. Will ich nicht. Mag ich nicht. Wenn jemand eine Festapfel sauer töpferisch ist, töpfisch, ein Sauertopf ist, also, siehst du, sauer ist und so weiter, griesgrämig, brummig und so weiter, grantig da sitzt, kein hochzeitliches Kleid hat und was auch immer ist, sich so unmöglich benimmt, der fliegt zum Fenster raus, steht in der Bibel, der hat hier nichts zu suchen. Weißt du, an einer Hochzeit, das Überschwang, das Ausgelassenheit. Und Jesus spricht vom Himmelreich, vom Hochzeitsmahl, jedes Mal, vom Hochzeitsmahl. Weil da denkt man nicht an die Vergangenheit. Das Alte bleibt zurück. Wir schauen nach vorne, was jetzt kommt. Neues Leben entsteht, neue Familie. Christsein heißt, einfach erlöst zu sein. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Wort, durch dein Blut, durch deinen Geist. Gott und Mensch vereinigen sich, das ist Hochzeit. Das ist ein Fest, was? Gott verbindet sich mit mir, wird eins mit mir. Hochzeit des Lammes. Weißt du, was wir hier an Freudenfesten erleben, ist alles nur Probe. Verstehst du, bis wir auftreten. Wir probieren es. Nur wir experimentieren hier. für die große Sache, die noch ansteht. Das sind alles nur Einleitung und Einstimmung zu diesem großen Fest des Lammes, zur Hochzeit des Lammes. Deshalb, mach dich bereit. Fang an, dich zu freuen über jede Kleinigkeit, dankbar zu sein für jede Lappalie. Und wir sollten lernen, aus jeder Lappalie ein Fest draus zu machen. Silvester, was weiß ich, Weihnachten, oder wie sie alle Feste heißen, Himmelfahrt, Ostern, ja, Pfingsten, der Heilige Geist ist da, Halleluja, Feuerzungen. Geht und seht diese Geschichte, die sie dazu getragen hat. Jeder Gottesdienst sollte für uns ein Fest sein, aus welchem Grund auch immer. Eine Zeit, wo man Gott lobt. Und wir sollten uns Zeit nehmen zum Gotteslob. Gelobt sei Jesus Christus. Jeder Gottesdienst sollte ein Fest sein, wo wir Gott dienen, irgendeinen Beitrag leisten. Auch wenn wir einen Cent ins Opfer reinschmeißen. Auch das sollte für uns ein Cent, ein Fest sein. Also unsere afrikanischen Geschwister zum ersten Mal zu uns kamen, die haben aus dem Opfer ein Spektakel gemacht. Ich weiß noch wie heute. Unser Roger, der stand mit seinem Korb vorne, dann kamen die Geschwister, unsere afrikanischen Geschwister, und dann haben sie, ich sag jetzt mal so 10 D-Mark reingeschmissen und 9 wieder rausgeholt. Und sich wieder angestellt und die singen und die singen und die preisen den Herrn. 9 D-Mark reingeschmissen und 8 wieder rausgeholt. Also die Opferung, die Spendenaufnahme, die hat bald eine halbe Stunde gedauert bei denen. Bis ich dann gesagt habe, Roger, wir müssen das Ding irgendwie ändern. Nein, sagte, wir haben so eine große Freude, Gott was zu opfern. Weißt du, nur 10 D-Mark nur, was es auch immer war. Aber immer wieder, die haben klein gemacht und wieder sich neu hingestellt. Preise Gott. Jeder Gottesdienst sollte eine Demonstration sein, eine Stimme für Gott. Und weißt du wie? Nicht nur, dass du mit dem Mund an deine Stimme erhebst. Wir sollten auch lernen, mit den Füßen abzustimmen. Weißt du, was das heißt? Mit den Füßen. Dass die Leute sagen, ja, sag mal, wo gehst du da hin? Was machst du? Wo bist du? Die meisten Leute haben vergessen, weißt du, die dienen Gott nur mit den Lippen, mit dem Geplärr ihrer Lippen. Aber wir sollten auch mit den Füßen abstimmen. Das ist der brillante Bartimäus in Jericho schon. Sag mal, wo gehen die ganzen Leute hin? Jesus kommt! Jesus ist da! Was? Und ihr habt es schon ein paar Mal verpasst. Und dann ruft der Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Wir müssen wieder lernen, Christen, mit Füßen abzustimmen. Es ist traurig manchmal. In Weihnachten, die Gottesdienste sind leer. Ostern sind die Gottesdienste auch noch leerer. Und am Pfingsten ist es fast überhaupt leer. In aller Liebe. Die Pastoren tun mir leid. Die Leute stimmen nicht mehr mit den Füßen ab. Gott braucht Demonstration, dass wir über die Straße gehen, Bibel unter den Arm nehmen, die größte Bibel, die es überhaupt zu Hause gibt, und zeigen, ich gehe in den Gottesdienst, auch wenn du ins Wirtshaus gehst. Nicht nur mit den Händen Gott loben und preisen, sondern eine offene Hand zu haben, dass ich gebe. Nein, auch mit meinen Füßen. Und die Füße haben eine ganz besondere Sprache. Da, wo die Füße dich hintragen, da geht der ganze Kerl hin. Da geht der ganze Kerl hin. Gott will nicht nur, dass wir uns rückbesinnen und so weiter, was vergangen war. Nein, wir wollen auch zeigen, wir gehen zum Festmahl des Lammes. Zum Mahl des Herrn Jesus. Wir gehen zur Hochzeit. In Matthäus 26, Vers 29, da heißt es, von jetzt an werde ich auch nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken und bis an den Tag, bis ich von neuem mit euch trinke im Reich meines Vaters. Jesus, Abendmahl. Für Jesus war das was ganz Besonderes, dabei zu sein. Alle irdischen Feste weisen uns auf das himmlische Fest, Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sich bereits geschmückt. Schau mal vor, die Hochzeit findet statt und die Braut ist nicht da. Die Gemeinde Jesu, der Bräutigam ist da, aber die Braut ist nicht da. Selig, heißt es hier weiter, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen ist. Weißt du, selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erlösung. Und da heißt es von Jesus, Stell mal vor, das Fest ist ganz was Wichtiges. Und bei diesem Fest werden wir zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob zusammensitzen. Das größte Familienfest, was es war. Wenn du in der Gemeinde bist, hast eine Wolke von Zeugen um dich herum. Der Herr, Abraham, Isaac und Jakob ist auch dabei und Jesus ist auch dabei. So wie am Pfingsten. Und Maria war auch dabei, diese alte Omi. Wir feiern. Und wir freuen uns. Und da muss man sich zuerst einstimmen. Lasst uns gehen zum Hause Gottes. Lasst alles stehen, vergiss alles. Optimistischen Geist mitbringen. Wenn die Erlösten heimkommen, du wirst hier voller Trauer sein. Oh, das tut mir alles weh. Nein, ihr Mund wird voller Lachen sein. Die werden Purzelbäume schlagen. Warte mal ab, was da passiert. Manche Fußballer, wenn die Tor schießen, überschlagen sich und zeigen, man kann sich Purzelbäume in die Luft schlagen. Weißt du, da gibt es keine Klageweiber. Warum so wenig bei Christen passiert? Wir haben zu viele Klageweiber. Lasst uns freuen. Der Herr ist da. Der Herr kann ein Wunder wirken. Was soll's? Im Himmel gibt es für die Klageweiber keinen Platz. Da wird nicht gejammert. Da ist auch kein Platz für Streithähne, unmutige und verstrittene Christen. Nein. Zur Hochzeit des Lammes geht man mit Festgewand. Mit der Fliege und Zylinderhut. Kritiker und Nörgler haben dort nichts zu suchen. Die Eingeladenen kamen nicht. Ich will ein Wort von Gregor von Nassians aus dem 4. Jahrhundert, ein Kirchenvater, nur zitieren und seine Worte nachher ein bisschen so auf meine Worte umzuübersetzen. Und Gott soll geehrt werden. An jedem Tag wird Gott geehrt werden. Wenn die Erlösten kommen, wenn die Heiligen kommen, da wird Gott geehrt. Und zwar, hör mal, durch was er sagt, dieser alte Kirchenvater, dass wenn wir an jedem Ziel angelangt wären, da einer käme zu dem anderen, würde um den Hals fallen und würde danken, Bruder, durch deinen Einsatz bin ich Christ geworden. Verstehst? Da wird nicht Gott geehrt, sondern da wird dem Bruder, der Schwester dort im Himmel gedankt durch deinen Dienst. Dass wir ihm nachgegangen sind, hat dieser Gregor gesagt im 4. Jahrhundert. Dass sie bei uns geblieben sei. Sei gesegnet, du hast mich nicht verlassen. Du hast mich unter die Flügel gegriffen und mich aufgerichtet. Dass, wenn einer Sünden begangen hat, dass die Sünden bedeckt wurden durch den Namen Jesus, dass man nicht die Sünden groß aufgebauscht hat. Dass du ein Seelsorger für mich gewesen bist. Weißt du, das wird Gott die Ehre geben, wenn wir nachher, wenn die Erlösten kommen. Dass du mit mir ein Gespräch begonnen hast, dass ich dir nicht gestunken habe und aus dem Schweinestall da, was weiß ich, welche Gerüchte mitbrachte. Ich danke hier weiter und ich denke hier weiter. Was passiert, was einmal in der Ewigkeit sein wird und ich freue mich auf diesen Tag. Die Freude ist im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Ich nehme diese Worte von Gregor hier weiter. Und ich werde, weißt du, ich weiß, ich habe es getan. Und ich tue es auch weiter und ich lasse es mich nicht abbringen. Da werden Menschen mir um den Hals fallen, die Hände küssen und sagen, Bruder, ich danke dir. Du hast mich von der Depression befreit. Oder du hast mich nicht verdammt, dass ich depressiv war. Du hast für mich gebetet. Du hast mir mein Leben erleichtert. Und du bist zu mir gekommen. Du hast mich ermutigt. Da wird Gott geehrt, wenn die Geschwister einander danken. Es wird alles vergolten werden. Sogar Becher kalten Wasser steht in der Heiligen Schrift. Und da werden Leute kommen, die um den Hals fallen. Hoffentlich recht viele. Die sagen, komm, ich danke dir, dass du mir deine Tränen abgewischt hast. Dass du meine Hand gehalten hast. Wenigstens für ein paar Minuten. Da werden sie dir um den Hals fallen und dir danken. Und ich bete, dass recht viele von diesen Menschen du im Himmel triffst. Dass du ihr Herzleid ihnen verkleinert hast. Komm, ich will dich drücken, ich will dich lieb haben. Du hast mich auf den Weg gebracht. Oder du hast dich für mich so eingesetzt, mich so gestützt. Ich wäre zusammengesackt, wenn du nicht da gewesen wärst. Denk an Jesus. Der Simon von Kyrene hat sein Kreuz getragen. Und Was für Ergebnisse haben wir nachher? So, die sollen Leute um den Hals fallen und sagen, du Bruder, Schwester, du hast mir mein Leben versüßt, das war so sauer, so bitter. Du hast mich heimbegleitet, mir den Weg gesagt, da gehe lang. Weißt du, ich bete, dass du viele Menschen in deiner Umgebung hast, die dir um den Hals fallen und dich abküssen und abschlecken. In aller Liebe. Und sagen, du, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Weißt du, und da würde der liebe Gott sich riesig freuen, nach dem, was der Gregor so in seiner Predigt sagt. Der würde sich riesig freuen, wenn wir in der Ewigkeit einander begegnen. Und es wird ein Fest der Begegnung sein, glaub mir das. Und Menschen werden dir um den Hals fallen und dir danken, dass du ihn wichtig genommen hast, dass du ihn ernst genommen hast, dass er durch dich Gott erlebt hat. Und die Menschen können Gott nur durch Menschen erleben, nur durch Menschen und sonst durch gar nichts. Ich bin durch dich zum Glauben gekommen, wenn es dich nicht gegeben hätte. Ich weiß, ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber ich denke nur an eine Geschichte von Alexander, der Begründer von der britischen Bibelgesellschaft. Und der ist Christ geworden, der Vater ein Atheist, ein Spötter. Und irgendjemand verkauft unterwegs Bibeln und da sitzt so ein Kapitalist. Ach, was haben Sie da? Bibeln, ganzen Koffer. Er war ein Bibelkorporateur, dieser eine Mann, der alte Bruder, der hat nichts anderes getan und nichts Großes getan, hat Bibeln verkauft. Und dann guckt es an, ich kaufe Ihnen alles ab. Der freut sich schon. Und hat sein Geld gekriegt, der kurbelt das Fenster im Zug ab, runter und schmeißt den ganzen Koffer zum Fenster raus. Dieser Bruder hat einen Stich ins Herz bekommen. Er sagt, lieber Gott, dein teures Wort schmeißt er zum Fenster raus. Vergeht ein paar Tage, da ist einer, gerade dieser Peter, ich glaube Peter, aber Alexander hieß er mit Familiennamen auf jeden Fall, da will er sich das Leben legen, liegt auf der Eisenbahn und liegt da und wartet, bis der Schnellzug da vorbeifährt. Und dann sieht er einen ganzen Koffer. Wenn du einen Koffer im Graben siehst, bist du auch neugierig. Will ich sterben, jetzt will er gucken, was in der Bibel drin ist. Und dann hat er diesen Koffer genommen, die Bibel gelesen, ist Christ geworden. Da vergehen Jahre. Und dann ist irgendwo in Genf, ist eine große Veranstaltung, Missionsveranstaltung, und da spricht ein bekannter Sprecher, gerade dieser junge ehemalige Selbstmörder, der sein Leben leben wollte, und er erzählt, ich möchte dem Mann begegnen und dem Dankeschön sagen, der mir nicht nur eine Bibel, sondern einen ganzen Koffer von Bibeln gegeben hat. Dieser Bruder, dieser Bibelhändler, der ist an Gott verzweifelt. Herr, ich habe dir gedient, und was ist, er war schon, hat sich nicht mehr rasiert, verkommen, ich glaube sogar, ja, sehr schwach im Glauben gewesen, könnte die Geschichte noch weiter spinnen und weitermachen. Er steht da an der Tür und er hört diese Geschichte. Ein ganzer Koffer Bibel lag im Straßengraben. Und ich möchte dem Mann danken. Nach der Versammlung geht dieser Bruder hin, sag mir, wann war das, wo war das? Und da brechen Tränen aus, die fallen sich um den Hals, küssen sich und sagen, Bruder, du hast mein Leben gerettet. Und nicht nur mein Leben, sondern meine Seele. Und ich habe gedacht, ich lebe umsonst. Und ich habe gedacht, ist alles vergeblich, alles für die Katz. Und so weiter. Aber wenn ich jetzt dich sehe, ich bin Gott dankbar. Ich bin Gott dankbar, dass es dich gegeben hat. Dass du mir das Wort Gottes gebracht hast. Sonst würde ich nicht mehr hier stehen. So was wird im Himmel geben. Solche Begegnungsstunden. Wenn es alles offenbar werden wird. Weißt du, wo du jemand zu Hilfe zur Selbsthilfe gegeben hast. Und dann hat er gesagt, ich will Bibeln weiterverkaufen. Der eine hört auf, Bibeln zu verkaufen und der andere macht es weiter. Und gründet da diese Bibelgesellschaft. Geschwister, gib dich nicht auf. Gott deckt im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Der Teufel will dich ruinieren, dich kaputt machen, dich vom Weg abbringen und so weiter. Lebe weiter dein Leben und diene Gott weiter. Mit Erfolg oder ohne Erfolg. Die Ewigkeit wird zeigen. Und dann, wie dieser Gregor sagt, die werden in den Hals fallen und die Menschen werden danken wegen dir. weil du mir keine Ruhe gegeben hast, bist ständig auf die Nerven gegangen, komm in die Versammlung, komm in die Versammlung, komm in die Versammlung, komm in die Versammlung, immer wieder mal angerufen, immer wieder nachgefragt, wie geht's dir, immer wieder nach mir geguckt. Noch einmal, ich muss noch einen Gedanken, ich bin katholisch. Papst Johannes Paul II. Wurde von einem Reporter gefragt, wie können Sie als Papst so dreist sein und sagen, ich bin der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Wie können Sie das so dreist behaupten? Und der Papst Johannes Paul II. Antwortete etwas sehr Weises. Er sagte, jeder Christ ist ein Stellvertreter Christi auf Erden. Ich habe nur eine bestimmte Funktion im Apparat der Kirche hier auf Erden. Aber jeder Christ ist ein Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Jeder von uns ist ein Sprachrohr Gottes, auch wenn er nur Blech ist. Verstehst du, jeder von uns ist ein Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Und mit diesem Wort möchte ich aufhören. Himmlischer Heiland, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen benutzt, auch wenn er eine Flüstertüte und ein kleines Mikrofon oder Megafon ist. Aber Herr, hilf, dass unser Leben zu deiner Ehre, zu deinem Lob, zu deinem Preis ist und zu deiner Verherrlichung ist. Herr, denn es ist so wichtig, jetzt schon zu dienen, jetzt schon zu leben, jetzt sich nichts aufzugeben, jetzt vorwärts zu schauen. Gläubige sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter an Christi Stadt. Halleluja, Heiland, das wollen wir auch sein. Botschafter an Christi Stadt. Ich will noch einen Gedanken, bevor ich Amen sage, noch in den Raum stellen. Weißt du, Gläubige sind Botschafter an Christi Stadt. Da geht ein Vater mit seiner Tochter spazieren und die Tochter sieht zwei Diakonissen. Und sie weiß natürlich nicht, was Diakonissen sind. Aber sie hat schon mal das Wort irgendwo gehört. Dann sagt er, Papa, das sind zwei Delikatessen. Das sind zwei Delikatessen. Gott benutzt dich und mich als eine Delikatesse. Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und das lass uns sein, liebe Heiligen, Delikatessen für die Menschen draußen. Amen. Gott segne uns.